Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit meiner Kollegin Nina Nödling. Hallo Nina.
Hallo Kaya.
Wir wollen heute über Stellenausschreibungen sprechen. Erinnerst du dich noch an die Stellenanzeige des Versicherungsmonitors und warum du dich damals entschieden hast, dich für die Stelle zu bewerben?
Also ich muss gestehen, viel erinnere ich nicht mehr, weil das ist doch schon eine Weile her und ich habe zu der Zeit mich ja auch auf sehr viele Stellen beworben, muss ich gestehen. Aber was ich erinnere, ist noch, dass Wirtschaftsjournalismus eigentlich nicht so das war, was ich unbedingt machen wollte. Und dann ist der Versicherungsmonitor natürlich noch sehr spezifisch mit Versicherung und dass ich mich da eigentlich gar nicht drauf beworben hätte, wenn in der Anzeige nicht sowas gestanden hätte wie irgendwie, man muss nichts über Versicherung wissen, das bringen wir dir bei oder so, irgendwie so ähnlich. Also die Formulierung weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, sonst hätte ich mich da gar nicht drauf beworben. Und das war, genau, deshalb habe ich mich dann doch drauf beworben und es ja dann glücklicherweise auch bekommen.
Meine Zeit liegt noch nicht ganz so lange zurück, als ich mich da beworben hatte. Aber das ist auch was, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass einfach die Stelle sehr offen gefasst war. Da waren jetzt nicht so viele spezifische Anforderungen, die da waren, sondern eher dann so mehr Soft Skills und halt dann auch sowas wie, du musst kein Versicherungswissen vorweisen. Also da ist so nach dem Motto, komm wie du bist, bei uns lernst du dann alles. Und da hat man nicht so diesen Druck verspürt, also ich habe ihn nicht so verspürt, wie ich das bei anderen Stellenausschreibungen hatte, als es da wirklich diese sehr konkreten Vorgaben gab, sage ich mal, und Anforderungen. Solche Stellenausschreibungen wie jetzt die beim Versicherungsmonitor werden ja inzwischen eher zu einer Rarität. Oft sind die Anforderungsprofile eher sehr starr und eng formuliert und bei einigen Gesuchen fragt man sich, ob sie nicht über das Ziel hinausschießen. Du hast dir mal die Stellenausschreibungen für Werkstudentenjobs bei Versicherern angeschaut und warst entsetzt. Warum?
Ja, also ich sag noch mal kurz was, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh, Versicherer haben bestimmt schlechte Stellenanzeigen, sondern...
Oder du wolltest dich auch jetzt nicht für einen Werkstudentenjob bewerben.
Nee, das auch nicht so, obwohl ich ja, nee, lieber nicht. genau, also ich habe über Social Media bin ich auf eine Stellenanzeige gekommen, nicht von einem Versicherer, sondern von einem Unternehmen in der Finanzwirtschaft und da war ich halt wirklich entsetzt. Also die Anforderungen waren enorm. Also man musste im Prinzip schon Experte sein und weißt du, so ein bisschen, wenn man es übertrieben sagt, so ja, 10 Jahre Berufserfahrung, aber nicht älter als 21, so ungefähr. Und ich dachte, also das ist ja übertrieben. Da muss ich doch jetzt gleich mal nachgucken, ob das bei anderen auch so ist. Naja, und dann, ne, wir schreiben ja über Versicherer, deswegen habe ich natürlich dann mal bei Versicherern geguckt und festgestellt, die Anzeige war jetzt nicht so ungewöhnlich mit ihren Anforderungen. Also die war schon sehr extrem, muss ich sagen. Aber auch bei Versicherern habe ich echt so Voraussetzungen und so gefunden, wo ich dachte, wer kann denn das erfüllen? Zum Beispiel wird dann, also es sind ja Werkstudentenjobs, ne? Das sind jetzt ja nicht Expertenjobs oder richtige Karrierejobs oder so. Aber da waren dann zum Beispiel welche, wo man ganz viele Programme schon kennen muss. Klar, wenn man irgendwie IT oder sowas in dem Feld studiert, dann lernt man die auch kennen. Aber da stand dann halt schon fundierte Kenntnisse und erste Erfahrungen in irgendwie, dann kommen 5 Programme, unter anderem solche so Adobe und andere Sachen, die auch Geld kosten, wo ich nicht sicher bin, dass jeder die alle im Studium macht. Man muss ja auch bedenken, Studium ist halt auch nur begrenzte Zeit und du machst ja nicht nur Programmierung oder nicht nur InDesign oder so. Oder genau, dann auf jeden Fall immer schon Erfahrung. Also man musste immer schon Erfahrung in mehreren Feldern gesammelt haben, in Praktika oder anderen Jobs, wo ich dann halt auch denke, ja, als Student, klar, man macht Jobs und die vielen Studenten arbeiten, viele Studenten arbeiten auch nebenbei. Aber ob die dann alle irgendwie in 5 verschiedenen Bereichen arbeiten oder sich vielleicht einfach einen Job suchen in einem Feld, das ihnen gefällt, bezweifle ich, ja.
Vielleicht noch kurz eingeworfen oder auch, dass es dann halt einfach dann jetzt keine Jobs bei irgendwelchen großen Konzernen oder Unternehmen ist, sondern eher so einen, ja, Kellnerjob oder sowas.
Ja.
Und das kann man ja jetzt auch nicht dann als Berufserfahrung da aufführen, wenn es denn jetzt um sowas geht, wo man Adobe-Erfahrung haben soll. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich erinnere mich auch. Also ich habe auch viel während des Studiums gearbeitet, aber halt auch immer irgendwelche kleinen Jobs, Kellnern, Babysitten, Nachhilfe so, halt auch Jobs, die man gut mit dem Studium vereinbaren kann. So, ne? Ja, und das andere bei den Stellenanzeigen ist mir dann wiederum aufgefallen, dass es sehr verantwortungsvolle Aufgaben waren, die dann schon erfüllt werden sollten. Also oft war dann, dass man eigene Projekte machen soll oder Events koordinieren oder Unterlagen für den Vorstand zusammenstellen. Also zusammenstellen klingt jetzt ein bisschen, das ist jetzt ja nicht so schwer, aber in dieser Stellenausschreibung, an die ich gerade denke, da ging es dann tatsächlich so vorbereiten und Analysen machen und so für den Vorstand, wo man ja schon sehr viel Wissen dann über das Unternehmen, über, weiß ich nicht, Bilanzierung oder sowas machen muss. Bei anderen Jobs war dann zum Beispiel auch, dass man ganze IT-Programme neu machen muss. Ein Job wollte irgendwie, dass dieser Werkstudent die Risikoanalyse neu aufsetzt und Controlling macht. Ich habe mir dann auch mal andere Unternehmen angeguckt, zum Beispiel so aus dem Bankenbereich oder Beraterbereich, weil ich dachte, vielleicht ist das mittlerweile normal. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich mich auf Jobs beworben habe. Aber da sind die Formulierungen schon anders. Also da steht dann Mitarbeit beim Controlling oder Mitarbeit bei so und so Projekten. Ja. Während bei den Anzeigen aus der Versicherungswirtschaft dann tatsächlich sowas wie Leitung oder verantwortlich oder selbstständig erstellen drin steht. Wo ich schon dachte, ja, das ist, also finde ich ziemlich krass, diese Anforderung.
Ja, man muss dann ja auch nochmal sich vor Augen führen, dass ein Werkstudent, Werkstudentin ja nur maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten darf während der Vorlesungszeit. Es muss ein Vollzeitstudium sein, das ist auch eine Voraussetzung. Und während der vorlesungsfreien Zeit können es dann bis zu 40 Stunden sein. Und ich finde, bei anspruchsvollen Projekten ist dann auch die Frage, ob so 20 Stunden pro Woche wirklich ausreichen oder ob man die nicht schnell reißt und dann zu viele Stunden arbeitet, die dann aber nicht sich anrechnen lassen kann. Gerade wenn es dann um Geschichten geht wie Social Media, was ja auch im Kommen ist, wo ja auch immer mehr Versicherer Nachfrage haben und gerne junge Leute einstellen, die ja sowieso Social Media in der privaten Zeit machen. Ist eine schwierige Geschichte, aber Werkstudierende werden ja in Anführungsstrichen vielleicht eher gesagt fair entlohnt. Also sie haben Anspruch auf einen Mindestlohn, der ja Mitte des Jahres bei ungefähr 11 Euro liegen soll. Da könnte man vielleicht die These aufstellen, gerade wenn man Werkstudentenjobs von damals mit heute vergleicht, dass mit einem höheren Stundengehalt vielleicht auch mehr Aufgaben und Verantwortung verbunden sind.
Ja, das könnte man annehmen. Aber wie du schon richtig sagst, eben mit Social Media zum Beispiel, das ist halt nicht was, was man ein paar Stunden am Tag machen kann. Das muss durchgängig gemacht werden. Oder zum Beispiel auch viele wollen, dass die Studenten Events organisieren. Und ich weiß jetzt von unseren eigenen Events, dass das selbst für die Leute, die hier ja Vollzeit arbeiten, also die Leute, die organisieren, dass die immer in der Zeit davor Überstunden gemacht haben, weil dann halt doch nochmal abends was reinkommt oder man morgens früh noch was machen muss oder so. Und das wäre für die Werkstudenten ja auch dann die Aufgabe, was bei 20 Stunden, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Und dann ist natürlich ein guter Lohn, ja, wie du sagst, wenn ich die Überstunden dann nicht anrechnen kann, dann habe ich vielleicht letztlich dann 30 Stunden, werde aber nur für 20 bezahlt. Das ist dann auch wieder nicht so fair. Und man muss natürlich dazu sagen, dass ein Mindestlohn im Zusammenhang mit mehr verantwortungsvollen Aufgaben, kann man das natürlich annehmen, dass das das bedeutet. Allerdings bedeutet ein Mindestlohn, bezieht sich ja nicht auf die Aufgaben, sondern das ist halt der Lohn, den man mindestens haben muss für einen guten Job. Wenn man schon für so verantwortungsvolle Jobs, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen 11 Euro zahlt, was macht man dann mit Jobs, die keine leitende Funktion haben, wie viele dieser Werkstudentenjobs? Die Bezahlung sollte halt fair sein und wenn diese Werkstudenten tatsächlich diese verantwortungsvollen Aufgaben haben, sollten sie auch mehr bezahlt bekommen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei den Stellenausschreibungen in keiner einzigen eine Gehaltsvorstellung drin stand. Also ich will den Versicherern jetzt nicht unterstellen, dass sie da irgendwie nur 11 Euro zahlen. Vielleicht zahlen die dann tatsächlich mehr. Das kann gut sein. Dass da allerdings nichts zum Gehalt drin stand, fand ich schon komisch. Bei einigen stand sogar drin, die Bewerber sollten in ihrer Bewerbung Gehaltsvorstellungen machen. Wo ich dachte, also für einen Werkstudentenjob, okay, aber wenn sie das meinen, muss man das.
Ja. Ich habe bei meiner Recherche auch glücklicherweise dann gesehen, dass Werkstudenten auch nicht selten mehr als Mindestlohn verdienen. Da müssen sie dann aber auch wirklich gut in der Verhandlung sein, um dann zum Beispiel bei 15 Euro die Stunde rauszukommen. Was dann aber auch nicht immer so gut ist, sage ich mal, wenn man dann diese Maximalstundenzahl von 20 hat, dann kann es halt schnell sein, dass man einen bestimmten Betrag übersteigt und dann da Abzüge jetzt beim BAföG oder sowas hinnehmen muss, was ja natürlich auch wieder eine schwierige Geschichte ist. Aber was ich auf jeden Fall überhaupt nicht okay finde, ist, wenn jetzt zwei Personen, die im Grunde die gleichen Aufgaben machen, unterschiedlich entlohnt werden, nur weil sie ein unterschiedliches Beschäftigungsverhältnis haben. Das finde ich nicht okay. Aber das ist ja, wenn man sich gerade dieses Anforderungsprofil und die Aufgaben ansieht, die da Werkstudierende machen müssen, da sehe ich oft, also da sehe ich eigentlich auch Aufgaben, die eine festangestellte Person machen würde.
Auf jeden Fall. Also was du vorhin auch schon angesprochen hast, gerade mit Social Media oder so, also bei viele von den Werkstudentenjobs waren genau in dem Bereich oder waren da zumindest mit drin, Social Media, ne? Und dann stand da unseren Social Media Auftritt aufbauen oder mehr Medialisierung erwirken oder irgendwie sowas. Also echt Aufgaben, die viel Zeit und auch viel Wissen über das Unternehmen und Social Media verlangen. Und ich glaube, Versicherer denken manchmal, das merke ich so in unserem Umfeld, dass Social Media, wenn man als Digital Native das privat macht, dass man das dann einfach auch für ein Unternehmen kann. Und das ist halt aber ein großer Unterschied. Also was ich privat mache, ist ganz anders als das, was ich für ein Unternehmen machen muss. Also alleine schon die Planung. Klar, Influencer zum Beispiel, die kennen das mit der Planung und so, die könnten das vielleicht eher, aber diese Digital Natives, die sie einstellen, das sind ja nicht Influencer, die das dann plötzlich fürs Unternehmen machen sollen, sondern das sind Studenten, die vielleicht in ihrem Privatleben, weißt du, das schöne Essen posten oder Urlaubsfotos.
Ja, auf jeden Fall, und es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob man sich selbst als Marke aufbaut oder eine Unternehmensmarke digital, online, auf Social Media aufbauen soll, weil sind natürlich komplett andere Strategien, die man da verfolgen muss. Wo siehst du denn die größten Probleme bei den Stellenanzeigen?
Ja, also einmal natürlich auf Studentenseite, aber ich glaube, dass das auch für die Versicherer nicht so gut ist. Also so hohe Anforderungen zu stellen und dann aber mit zum Beispiel mit der Bezahlung so hinterm Berg zu halten oder ich weiß ja nicht, wie sie ist, aber dann vielleicht auch nicht so gut zu bezahlen oder so. Da machen sich Versicherer nicht unbedingt beliebter als Arbeitgeber. Vor allen Dingen denke ich halt auch, also viele dieser Stellenanzeigen wollen halt schon sehr weit ausgebildete Studenten oder Menschen haben. Und ich denke mir, Leute, die das alles schon können, was die Versicherer da in ihren Stellenanzeigen schreiben, ob die dann wirklich in die Versicherungsbranche gehen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sowas Banken, Berater oder andere Branchen da attraktiver sind, also auf lange Sicht zum Beispiel. Oder auf lange Sicht vor allen Dingen, weil Werkstudentenjobs sind ja oft Jobs, die man in der Branche macht oder auch bei einem Unternehmen, wo man dann seine Karriere auch machen will. Das sind halt eben nicht so Kellner-Nebenjobs, sondern die haben ja schon ein bisschen mehr Bedeutung. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das schon alles könnte, dann muss ich nicht zu einem Versicherer, wo der Ruf ja einfach schlecht ist. Also der ist halt einfach nicht gut, er ist immer noch nicht gut, teilweise auch unberechtigt. Aber das ist halt so. Deswegen weiß ich nicht, ob sich Versicherer damit einen Gefallen tun mit diesen hohen Anforderungen. Und noch ein kleiner Seitenpunkt. Es gibt nicht so viele Studenten, die all das schon können. Das heißt, wenn die Versicherer alle diese suchen, dann das spielt so ein bisschen in dieses War for Talent rein. Wenn alle Versicherer immer diese Experten schon wollen, also sie wollen einfach schon fertig ausgebildete Experten einstellen, so viel wird es nicht geben. Die wird nicht jeder bekommen und wahrscheinlich auch nur sehr wenige. Und manchmal ist es halt einfach besser, dann seine eigenen Leute richtig gut auszubilden. Also vielleicht jemanden einzustellen, der noch nicht Erfahrung mit Adobe hat oder nicht so viel oder der vielleicht nur eine Programmiersprache kann und nicht drei. Und den dann aber selber auszubilden zu dem, was das Unternehmen auch braucht.
Definitiv.
Ja.
Also ich denke auch, dass so hohe Anforderungsprofile engagierte und talentierte Menschen abschreckt, die vielleicht nicht eben perfekt in dieses Profil reinpassen, aber gewillt sind zu lernen. Und das begünstigt ja nur den Nachwuchs- und Fachkräftemangel, mit dem die Branche gerade zu kämpfen hat. Was ich aber auch einen wichtigen Punkt finde, ist, wie die Ausschreibungen formuliert sind. Das hat ja auch bedeutenden Einfluss darauf, was für Personen sich für die Stellen bewerben. Und da ist dann die Frage, wen will man mit solchen Formulierungen erreichen? Wenn es die möglichst karriereorientierten Menschen sind, okay, aber in Anführungsstrichen schlimmstenfalls könnte es darin münden, dass sich auf bestimmte Stellen deutlich mehr Männer als Frauen bewerben, weil eben bestimmte Formulierungen verwendet werden. Und das haben auch schon Studien gezeigt, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Begriffe wie Durchhaltevermögen, Entschlossenheit oder Verhandlungsgeschick Begriffe sind, die Frauen eher abschrecken, weil sie sich damit nicht so identifizieren können. Ich finde, das muss man auch beachten, wenn man sich Stellenanzeigen anschaut und so darüber spricht, wer sich eigentlich auf die bewerben soll.
Auf jeden Fall. Also genau, guter Punkt. Also dass bestimmte Worte einfach bestimmte Leute ansprechen. Und das muss ich nicht mal nur auf Männer und Frauen beziehen, obwohl es dazu, genau wie du gesagt hast, schon Studien gibt. Aber das kann auch einfach sein, Leute, die oder Menschen, die nicht so viel Selbstbewusstsein haben, die das dann abschreckt. Aber diese Leute sind ganz oft nicht unfähiger als andere. Manchmal hatten sie einfach weniger Möglichkeiten, sich auszuprobieren, also Praktika zu machen oder irgendwie sowas, weil sie irgendwie anders arbeiten mussten oder wie auch immer. Aber die Leute sind oft genauso fähig wie Menschen, die mehr Selbstvertrauen haben. Und was du am Anfang auch gesagt hast, spielt da, glaube ich, auch viel rein. Also zum Beispiel, dass wenn sich Stellenanzeigen mehr so auf Soft Skills beziehen als Hard Skills. Also Soft Skills sind halt was man sehr viel schneller an sich selber entdeckt, gerade im Studium. Merkt man, genau, wie motiviert bin ich, wie zuverlässig bin ich, sowas, wie gut kann ich unter Druck arbeiten. Während so Hard Skills wie Programmiersprache oder so, wenn du die im Studium machst, selbst wenn du sie im Studium machst, in der Arbeitswelt ist das dann halt trotzdem nochmal was anderes. Und das kann Menschen, denen das bewusst ist, kann das verunsichern bei solchen Anzeigen, weil sie halt denken, ja, ich kann das im Studium, aber wie ist das im Beruf und so. Genau, also die Formulierungen sind da, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, also noch ein letzter Punkt, damit wir das Thema nicht überstrapazieren. Und zwar ist mir bei meiner Recherche auf dem Jobportal StepStone was Interessantes aufgefallen. Und zwar haben die da vermutlich erst jetzt seit der Pandemie den Zusatz eingeführt, dass man nach Homeoffice filtern kann. Also dass man sehen kann, bei welchen Unternehmen Homeoffice gewünscht ist und bei welchen es die Möglichkeit für Homeoffice gibt. Und da habe ich natürlich direkt geschaut, Werkstudentenjobs, Versicherungsbranche, wie sieht es da aus? Das Ergebnis, Stand 23.03., 167 Treffer. Und davon 39 mit der Option für Homeoffice, das entspricht einem Prozentsatz von etwa 23%, finde ich persönlich wenig. Dafür, dass wir jetzt schon seit 2 Jahren remote arbeiten.
Ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, die sie gewinnen wollen, weil du eben die ganzen Studenten, die jetzt ja studieren oder bald fertig werden, die sind es halt eben auch gewohnt, remote zu arbeiten. Und ich finde, es gibt auch gar keinen Grund, warum die Werkstudenten nicht auch remote machen sollten. Also viele Versicherer, die wir jetzt zum Beispiel angefragt haben, die wollen ja auch nach der Pandemie Homeoffice weitermachen. Also in 40-60%, teilweise fast 50-50. Und dann frage ich mich, warum sollen das die Werkstudenten nicht machen? Sie sind ohnehin nicht die Vollzeit beschäftigt. Das heißt, dieses, man muss immer ansprechbar sein und da sein und sich immer mit Kollegen absprechen können, gilt für die ja sowieso nicht, weil sie schon nicht die ganze Zeit da sind. Und viele Aufgaben kann man einfach auch gut zu Hause machen. Deswegen verstehe ich das halt nicht so ganz, warum die dann ausgenommen sind oder warum es nicht rausgestellt wird. Also kann ja sein, dass es erlaubt wird, aber das ist mir auch noch bei den Anzeigen aufgefallen, dass Versicherer wenig ihre Vorteile rausstellen. Also sie schreiben, was alles verlangt wird und was die Leute machen können, das kann ja auch schon ein Vorteil sein, aber Versicherer strotzen wenig mit dem, was sie zum Beispiel anbieten können. Also das kann Homeoffice sein, aber das kann zum Beispiel auch international sein, dass Leute dann vielleicht mal ins Ausland gehen können oder so, was, glaube ich, bei jungen Leuten sehr gut ankommen würde. Oder Versicherer haben ja auch andere Vorteile.
Also ja, schaukeln zum Beispiel.
Ja, genau. Oder so. Also das wurde sehr wenig in den Anzeigen rausgestellt. Bis gar nicht. Also manche schreiben überhaupt nichts zu ihrem Unternehmen. Ja. Aber du hattest ja vor einer Zeit auch mal mit 2 Studenten gesprochen. Was war denen denn so wichtig?
Ja, auf jeden Fall auch der Punkt Homeoffice. Die beiden, die haben auch parallel zum Studium bei zwei verschiedenen Versicherern gearbeitet, mussten dann während der Pandemie auch dann ins Homeoffice wechseln. Der eine hat sogar direkt remote anfangen müssen, weil er dann mit dem Ausbruch der Pandemie bei dem Versicherer angefangen hatte. Und schlimm fanden die das überhaupt nicht. Im Gegenteil, die sagten, dass Homeoffice oft produktiver sei, sie da oft produktiver arbeiten könnten als im Büro. Und sie fordern auch die Option für Homeoffice von ihren künftigen Arbeitgebern. Bedeutet, wenn der Arbeitgeber das nicht anbietet, ist das schon mal im Grunde No-Go. Das fand ich interessant und eigentlich sollte das auch ein Weckruf an die Branche sein, dass sie da nicht ganz so starr an ihren Strukturen festhalten sollten, die sie vor der Pandemie für richtig hielten, weil man muss halt auch irgendwann beginnen, mal über den Tellerrand zu schauen und seinen Horizont zu erweitern und Homeoffice nicht nur als was Schlechtes zu verteufeln.
Ja, und gerade wenn du sagst, die Studenten ist das wichtig, beziehungsweise sogar ein Ausschlusskriterium. Also ich habe das neulich in einem Interview, hat das jemand gesagt, dass es immer mehr dahin geht, dass sich Unternehmen bei den Bewerbern bewerben. Sprich, die Unternehmen müssen sich attraktiv machen. Und da ist natürlich Homeoffice dann wichtig. Und man erweitert so natürlich auch den Pool an Bewerbern. Also wenn ich nicht in der Stadt sein muss, wo dieses Unternehmen sitzt, kann das Unternehmen natürlich viel mehr Talente finden in anderen Städten eben oder sogar im Ausland.
Definitiv. Ja, jetzt haben wir im Grunde den Versicherern hier einen Leitfaden gegeben, was sie alles bitte besser machen können, damit sie auch ihr Nachwuchsproblem in den Griff bekommen. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch viel länger drüber diskutieren, aber wir wollen die Folge ja nicht ausarten lassen. Deswegen würde ich sagen, für diese Woche war's das. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eine Meinung dazu haben, dann lassen Sie uns gerne Teil daran haben. Schreiben Sie einfach an redaktion@versicherungsmonitor.de oder kommentieren Sie den Podcast-Beitrag. Das lesen wir auch fleißig. Nina, ich danke dir für deine Zeit und deine Antworten.
Ich danke dir, es war sehr nett.
Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.